Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 51. Ich bin wieder gesund, Florian ist zurück aus dem Urlaub, willkommen zurück.
Endlich können wir wieder normale Folgen machen hier.
Ja, uns hat sich einiges angesammelt.
Ja.
Also die letzten zwei Wochen waren ereignisreich.
Hier gibt es die Fast Pace, jedes Thema nur eine Minute Folge und es wird trotzdem eine 2-Stunden-Folge, also macht euch schon mal bereit.
Ja, es wird was länger. Wir können ja mal mit den ganzen Modellen anfangen, die in den letzten zwei Wochen rauskamen. Oder hauptsächlich in der letzten Woche.
Da habe ich so ein paar Sachen irgendwie so halb mitbekommen, auch von deinem Twitter-Repost, dass es irgendwie, hat irgendjemand auf Twitter so eine Challenge gestellt nach dem Motto, das können die und die GPTs gar nicht lösen. Und dann habe ich so ein bisschen das verfolgt und dann kam irgendwie ein Name dabei raus, wo dann irgendwie stand dann irgendwie Opus und dann ist irgendwie rausgekommen, dass so ein Modell namens Opus irgendwie viel besser performt als GPT-4 und dann gibt's auch noch andere Modelle, die ich bislang noch gar nicht gesehen habe. Also jetzt ist schon wieder drei Wochen rum und ich habe schon wieder gar keinen Plan, was das beste AI-Modell ist, ehrlich gesagt.
Aber über Opus haben wir doch schon mal gesprochen, Claude 3.
Ach, das ist Claude 3?
Ja, Opus ist der Name von dem größten Modell.
Ah, gut, hat sich das auch schon geklärt. So, nächstes Thema.
Ja, also die Claude 3 Modelle waren bisher ja, also das größte Opus ist aktuell Platz 1 in der Arena und das wahrscheinlich beste Modell und das kleinste Modell Haiku ist, keine Ahnung, Haiku ist insane. Haiku ist unfassbar schnell, unfassbar günstig und in der Arena ist Haiku auf dem Level von GPT-4.
What?
Also einfach auf Platz 8.
Und wie viel, was ist denn so der größte Unterschied? Setz das mal ein bisschen in den Kontext.
Also, ich gehe erstmal die neuen Modelle durch und dann reden wir über das Leaderboard, wie es aktuell aussieht, okay?
Okay.
Also, von OpenAI kam Voice Engine, die ist noch nicht raus, aber die haben die vorgestellt. Das ist deren Text-to-Speech-System. Das ist ganz gut, das kann Stimmen klonen, aber ist halt nicht verfügbar, außer für Firmen. Das heißt, so schnell können wir keine eigenen KI-Stimmen entwickeln. Aber dafür gibt es ja 11 Labs oder andere Anbieter.
Ja.
Und dann kam gestern ein Update für GPT-4 Turbo, eine neue Version. Die ist noch nicht auf dem Leaderboard, aber das, was ich gesehen habe, sieht so aus, als könnte sich GPT-4 Turbo wieder Platz 1 zurückholen. Also das ist ein größeres Upgrade.
Aber dabei ist tatsächlich so, ja, diese Upgrade so gar nicht mal mit so viel Tamtam released worden, sondern die haben halt einfach einen Twitter-Post gemacht, wo die gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier das Turbo-Modell und es ist halt besser so. Und mehr kam da aber nicht, ne? Das war so ein ganz low-energy-Gerät.
Also wer ChatGPT Plus hat, das wird auch noch nicht verwendet für ChatGPT Plus, aber ich nehme an, das passiert dann in den nächsten Tagen. Müssen wir mal abwarten, wie es dann wirklich ist. So. Mhm. Von Google kam noch mehr. Google hatte ja Gemini 1.5 Pro schon länger verfügbar zum Testen, aber das ist jetzt released in der API. Das heißt, Gemini 1.5 Pro ist jetzt verfügbar. Das war ja die neue Version mit deutlich längerem Kontext, über 1 Million Tokens. Ja. Und das kann jetzt auch Audio und Bilder und Videos und alles als Input bekommen. Und es kamen zwei neue Varianten von dem Open Source Google-Modell Gemma oder Gemma. Gemma kam ja in zwei Größen, 2 Milliarden und 7 Milliarden Parameter.
Ja.
Und dazu kamen jetzt Code-Varianten, also Modelle extra für Code-Generation. Und, das fand ich richtig interessant, zwei Varianten, die auf nicht Transformern basieren, sondern auf recurrenten Netzwerken. Das heißt, das sind einfach andere Architekturen. Und Google hat die einfach mal, weil sie halt die Rechenleistung haben, mal hochskaliert auf so 7 Milliarden Parameter, um zu testen, wie gut die sind. Und die Benchmarks sehen recht gut aus.
Aha. Da haben wir also aber noch nicht viel so drüber geredet, ne?
Wir haben vor einem halben Jahr oder so mal über RWKV gesprochen. Das ist ja ein anderes Open-Source-Modell-Architektur, an der gearbeitet wird. So, das ist halt keine große Firma, sondern es sind Open-Source-Entwickler, die müssen immer gucken, wo sie Rechenleistung herbekommen. Und RWKV ist mittlerweile Version 6. Die Architektur wird immer noch verfeinert und ich verfolge die Entwicklung da auch ein bisschen. Und auch die haben, wenn man die mit anderen Modellen, mit Transformern in derselben Größe vergleicht, haben die alle ganz gute Performance. Also, ich glaube, Transformer haben immer noch Konkurrenz und sind nicht unschlagbar.
Mhm. Das ist ja eigentlich ganz witzig, weil jetzt gerade habe ich ein Video gesehen von Three Blue One Brown, der hat eine sehr, 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 sehr interessante Videoserie gestartet, wo er Transformer erklärt. Das ist vielleicht mal ein Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich ein bisschen immer fragen, was labern die hier, Transformer, was heißt Architektur? Diese Three Blue One Brown Videos, die kann ich wirklich empfehlen.
Die sind absolut super gemacht. Also besser kann man es nicht erklären. Ja. Das erste Video war eher so eine Zusammenfassung, ein bisschen oberflächlich. Aber das zweite Video, wo er wirklich Attention erklärt, ist sehr gut gemacht. Ja, also selbst ohne mathematischen oder technischen Hintergrund kann man die gut verstehen.
Sehr schön auch dargestellt mit deinen Visuals
immer. Ja. Also 3 Blue One Brown war auch der Grund, warum ich damals angefangen habe, Manim zu lernen, diese Animationsplattform.
Ah ja, da wo er seine Sachen macht.
Ja.
Ah ja. Weißt du denn zufällig, um jetzt nochmal kurz zu Google, zu Gemini zurückzukommen, ob die dieses Language-Problem so ein bisschen gelöst haben, weil als Gemini rauskam und man dieses Probe-Abo abschließen konnte, da war es ja so, dass die gesagt haben, ja, ist ein gutes Modell, aber eigentlich nur, wenn er das in Englisch benutzt, weil in anderen Sprachen wie Deutsch und so ist es dann übel, hat es übel weirde Outputs gegeben. Ist das denn jetzt mit 1.5 irgendwie so ein bisschen adressiert worden? Hast du da was mitbekommen?
Also die Multilingual-Benchmarks sehen gut aus, also ich habe es noch nicht getestet, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest okay ist in Deutsch.
Ja, okay. Das war nämlich so ein Kritikpunkt, den ich am Anfang hatte, aber mein Abonnement ist leider jetzt abgelaufen, deswegen kann ich das nicht verifizieren jetzt.
Ja, ich kann nochmal in der API testen. So, dann von Stability AI haben wir auch neue Modelle. Da warten natürlich alle auf Stable Diffusion 3. Dieses noch kommende super Text-to-Image-Modell. Aber stattdessen haben wir ein neues Language Model bekommen mit 12 Milliarden Parametern. Gerade noch klein genug, dass man es lokal laufen lassen kann, wenn man gute Hardware hat. Ja, gut. Also es ist gut für die Größe, aber wir suchen natürlich nach den richtig guten Modellen. Und dann, da müssen wir uns nämlich nach Frankreich wenden, denn... Nein, Cohere, eine andere französische Firma, die auch Language Models trainiert.
Da war neu auf dem Markt, oder? Da haben wir noch nie drüber geredet.
Die sind schon was länger da, aber wir haben noch nicht so oft über die geredet, weil die bisher keine wirklich beeindruckenden Modelle hatten. Vor ein paar Wochen haben die Command R rausgebracht. Das war ein kleineres Modell, was ganz gut darin war, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, also Retrieval Augmented Generation. Darauf war das fokussiert. Und das war halt so Platz 11 auf dem Leaderboard, so unter Claude 1, um Mistral Medium Level herum. Es ist halt nicht so super spannend, aber diese Woche haben sie eine zweite Variante rausgebracht, Command R Plus. Und das Modell ist auf einen Schlag das beste Open-Source-Modell geworden. Das ist aktuell über GPT-4, aber unter GPT-4 Turbo. Also ungefähr auf dem Level von Claude 3 so nett.
Ja.
Es ist ziemlich groß, also ich glaube 128 Milliarden Parameter. Also wenn du kein Ultra Maxed Out Super MacBook Pro Ultra hast, dann hast du keine Chance, das laufen zu lassen.
Ja.
Aber es ist Open Source und aktuell Platz 6.
Das ist nicht schlecht. Ja, es hat auch gar nicht mal, also wenn du dir die Votes anguckst, hat es 1194 und Claude 3 hat gerade mal 6 Votes mehr. Elo. 1204. Das ist schon für ein Open Source Modell nicht schlecht.
Und es könnte sein, dass es einen Tag später schon dethroned wurde, denn gestern kam von Mistral auch ein neues Modell und ich dachte zuerst, das wäre einfach Mistral Large, was sie jetzt Open Source gemacht haben, weil das ist auch ein Mixture of Expert Modell, 8x22 Billionen Parameter, also auch deutlich zu groß für jeden normalen Menschen, aber auch Open Source und es sieht so aus, als wäre es ein völlig neues Modell, nicht Mistral Medium und nicht Mistral Large. Und nach der Größe und nach den ersten Ergebnissen, die ich gesehen habe, könnte das sogar besser sein als Command R+.
Aber das finden sich noch nicht auf der Liste wieder, ne?
Nee, ist zu neu. Ähnlich wie die neue GPT-4-Variante. Aber das wäre schon cool, weil die Mixture of Experts-Modelle sind meistens, wenn du die per API nutzt, von irgendwelchen Anbietern auch ein bisschen günstiger.
Ja.
So, der Speicher ist zwar riesig, aber ist dann relativ schnell zu laufen.
Und es schließt ja auch nicht ein, dass mit mehr Hardware oder bessere Hardwareentwicklung man die irgendwann in einem Jahr oder zwei selber laufen lassen kann, wenn man die
Genau.
Performance selber
Also,
hinbekommt.
vielleicht ein bisschen RAM-Upgrades, neue Grafikkarte nächstes Jahr. Irgendwie so. Und dann kam eine Mitteilung, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass Metas Llama 3 erst in ein paar Monaten kommt. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt kam raus, dass wohl die kleineren Varianten von Llama 3 schon diese oder nächste Woche kommen.
Und was erwarten wir da für Performance so an Llama 3? Ist wahrscheinlich so auf GPT-4-Niveau oder soll das nochmal ein Sprung werden?
Also sie sagen, die kleinen Modelle kommen zuerst. Was heißt klein? Ich rechne mit einem 7 Milliarden Parametermodell und entweder eins, was noch ein bisschen kleiner ist, so 2 Milliarden oder eine Stufe größer, so 13 Milliarden.
Ja.
Und also wenn das 7 Milliarden Parametermodell auf dem Level von Mistral Medium oder so ist, wäre schon sehr gut. Also wenn es in die Top 10 schafft, wäre ich sehr beeindruckt für die Größe. Aber ich glaube, Llama 3 wird auch nach hinten raus ein bisschen größer werden. Also ich kann mir vorstellen, dass die nicht nur ein Llama 70 Milliarden Parametermodell rausbringen, sondern dass diesmal auch ein 140 Milliarden Parametermodell kommt. Und da rechne ich schon damit, dass Llama 3 dann irgendwo in der Top 5 landet.
Okay, also so
Also
auf
mindestens auf Level
GPT-Niveau.
von GPT-4.
Was heißt mindestens, also die Top 1 ist ja jetzt auch ehrlich gesagt einfach auf GPT-4-Niveau. Ne? Es gibt jetzt ja Claude 3 Opus, ist zwar besser, aber es ist marginal besser als GPT-4.
Ja.
Wir haben jetzt noch keine
Ja, für manche
riesigen.
Sachen ist es deutlich besser. Also Arena hat natürlich einen Vorteil gegenüber Benchmarks, dass es wirklich testet, wie Leute damit umgehen und was die Leute besser finden. Aber nicht jeder, der da in der Arena votet, ist ja ein Experte und stellt da anspruchsvolle Fragen. Manche wollen einfach nur irgendeine Geschichte erzählt bekommen. Manchmal ist dann irgend so ein kleines Modell, schreibt dann eine schönere Geschichte und kriegt den Vote.
Ja,
Also
okay.
nicht jeder, der da in der Arena testet, stellt da anspruchsvolle Fragen oder neue Probleme, die wirklich die Grenzen austesten.
Ich verstehe, ich verstehe. Vor allem nicht die Mehrheit. Also ich glaube schon bei dieser Arena, da wird jetzt mittlerweile versuchen Leute auch schon sich sehr interessante Prompts auszudenken, aber bei wie
Ja.
viel Votes sind es immer so bei an die 50.000 Votes? Für so
Ja.
ein Ding bekommt, da ist da dann viel Quatsch dabei.
Und je nach Firma oder Trainingsdaten haben die auch einen anderen Schreibstil. Und wenn dann der einen Person der Schreibstil von Mistral besser gefällt als von Gemini, dann kriegen die Modelle halt Votes, obwohl sie in der Praxis deutlich schlechter sind. Aber es ist zumindest besser als irgendwelche Benchmarks. Apropos, wo wir gerade über Benchmarks reden, es gibt so viele Varianten von Arenen mittlerweile. Also ein paar witzige Beispiele. Es gibt eine Street Fighter Arena. Da treten Language Models in Street Fighter gegeneinander an, indem sie
Wie in dem
Commands
Game.
schreiben. Ja. Die kriegen dann per Text eine Beschreibung vom aktuellen Spielstand und müssen Commands geben, was als nächstes gemacht wird. Und
Okay.
kämpfen gegeneinander.
Das heißt, sie sagen dann drücke A, drücke B, nach links bewegen und
Ja,
so weiter.
oder Attack, Move Right und so.
Das klingt weird.
Ich habe mir das Leaderboard angesehen. Ich glaube, es gewinnt einfach das Modell, was am schnellsten ist, weil das Leaderboard wird angeführt von Claude 3 Haiku
Ja.
und von GPT 3.5. Also von kleinen,
Klein
schnellen
Modell.
Modellen.
Ah ja.
Also Speed gewinnt. Das ist eher so Button-Smashing statt
Ist wie im echten
taktisches
Leben.
Spielen.
Ist halt wie das Game
Ja.
angelegt ist, ehrlich gesagt.
So wie wir zwei Street Fighter spielen würden.
Einfach irgendwelche Sachen drücken. Das müsste man mal mit Schach machen, so Schach gegeneinander spielen. Das gibt's doch safe auch, oder?
Gibt's auch, ja. Es gibt eine LLM Chess Arena.
Und wer führt da?
Ich
Es
kann
gab
mal
ja
gucken.
ganz am Anfang von GPT-4, als das rauskam und in Bing-Chat irgendwie drin war, gab es ja diese Fälle, wo Leute versucht haben, gegen das Gerät Schach zu spielen und ab irgendwie so dem 5/16 Zug einfach diese KI irgendeinen Zug gemacht hat, der gar nicht möglich ist, weil
Okay,
entweder die Figur da nicht stand
ja.
oder weil.
Aber hier auf dem Leaderboard, da werden hauptsächlich Modelle verwendet, die speziell auf Schachmoves trainiert wurden. Also Da sind so 70 Millionen Parameter, so winzige Modelle, die nur auf Schach trainiert wurden, führen da an.
Außerdem
so 1100 Elo.
Würde nicht sowieso auf Platz 1 und sowas wie Stockfish immer landen?
Ja, also wenn du aus Language Models rausgehst dann und richtige Schachbots nimmst, dann... Ich weiß gar nicht, ob Stockfish gerade das stärkste ist. Es gibt noch Torch, das ist auch stark. Mhm. Aber wir schweifen ab.
Ja,
müssen kommen wir zurück zu neuen Modellen.
Interessiert bleiben.
Als letztes haben wir noch Apple.
Apple.
Apple ist sehr aktiv aktuell. Viele neue Forschungsarbeiten, die rauskommen von Apple. Und wenn man sich nach den Forschungsarbeiten richtet, könnte das Siri-Update richtig spannend werden. Wir haben zwei Paper, die mir besonders aufgefallen sind. Das ist einmal Realm, Reference Resolution as Language Modeling. Mhm. Das heißt, die haben ein Modell speziell darauf trainiert, so Bezüge in Sprache zu verstehen. Also angenommen, du bist an deinem Handy und schreibst irgendeinen Text. Und danach gehst du auf WhatsApp und schreibst mit deinem Kumpel darüber, dass du gerade ein Buch schreibst. Und danach redest du mit Siri und sagst, kannst du ihm das mal schicken? Und das Language Model versteht dann, wer ist ihm und was ist das? Und das ist diese Reference Resolution, wo das Modell praktisch lernt, aus dem Kontext rauszubekommen, worauf referenziert die Person gerade, worauf bezieht sich das Wort. Das ist ja eh eine Stärke von Transformern.
Ja.
Und das Modell von Apple ist in der Hinsicht, in diesem Bereich sogar besser als GPT-4.
Ja, klar, ist ja auch irgendwie darauf trainiert, ne, als einziges.
Ja.
Interessant.
Aber sowas ist halt richtig cool für Siri und so Assistenten, weil es da wichtig wird.
Was ich mich dann frage, ist, wenn die halt so verschiedene Paper releasen und verschiedene Modelle trainieren, wie das dann später unter einen Service gebracht wird. Also offensichtlich bringt es ja nicht, wenn du Siri nur mit diesem Modell ausstattest, sondern da müssen dann ja verschiedenste Modelle irgendwie im Hintergrund laufen. Eins, was erkennt, dann muss das irgendwie die erkannten Informationen an irgendein Modell geben, was damit dann wieder Sachen anstellen kann auf dem Handy. Also das muss dann irgendwie in User-Befehle umgemünzt werden und dann muss es halt wieder als Sprache ausgegeben werden. Also das ist halt, stelle ich mir noch interessant vor, wenn man das in mehreren Modellen macht, statt irgendwie so wie ich jetzt es verstehe, Google versuchen, das in ein Modell irgendwie, sowas wie Gemini, also so ein multimodales Modell zu verkapseln.
Ja, aber das kann Apple ja auch noch machen. Also wenn das Paper jetzt rauskam von Apple, dann heißt das ja, dass die Modelle vor ein paar Monaten trainiert haben und dann getestet haben, die Arbeiten geschrieben haben, die Daten vorbereitet haben und das dann veröffentlicht haben. Da ist ja immer ein Zeitraum dazwischen und das sind ja erstmal nur Forschungsmodelle. So, vielleicht haben die seitdem jetzt ein großes Modell trainiert, was all das kombiniert.
Ja.
Für dann Siri. Aber das sehen wir dann am 10. Juli. Ja, bei der Entwicklerkonferenz.
Ja. Bin ich mal gespannt.
So, das zweite Modell von Apple, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ferret UI. Das ist ein multimodales Language Model, trainiert auf UI Understanding, also das versteht die verschiedenen Elemente in iOS und wo die Buttons sind und was die Buttons machen. Also ich nehme an, auch das ist dazu gedacht, dass Siri einen Überblick darüber bekommt, was auf deinem Bildschirm passiert und was für Aktionen du machst.
Und wahrscheinlich auch dann selber Aktionen zu machen, ne? Ich glaube, das ist ja die interessantere Variante, wenn du halt der KI da mal irgendwann schon mal, als wir über Assistants geredet haben, oder Agents darüber geredet, dass es ja dann cool ist, wenn du ganze Aufgabenketten an so einen Agent abgeben kannst, wie nach dem Motto, liest meine neuesten Nachrichten und beantworte die möglichst, wenn es geht, generisch. Und dann macht halt die KI sowas wie öffnet das Mailprogramm, schaut die Mails durch, versteht die, schreibt selber Mails und dafür musst du halt dann, je nachdem wie es umgesetzt wird, das kann man natürlich auch im Backend irgendwie machen, aber in Drittanbieter-Apps zum Beispiel mit einfach Tastenbefehlen machen.
Ja. Ich weiß nicht, wie vorsichtig Apple da sein wird, weil die ja immer so einen Wert legen auf Privacy und Security. Ob die sagen, okay, wenn wir das machen, dann müssen das lokale Modelle sein, die auf dem Handy laufen. Aber das ist man natürlich sehr limitiert.
Ja.
Weil ich weiß nicht, wie Apple es als secure und private verkaufen will, wenn ein Language Model, was auf deren Servern läuft, dein Handy fernsteuert und alles mitliest und kontrolliert.
Ja, andererseits. So,
das ist halt schwer zu vermarkten.
Andererseits ist auch gerade Apple als die Firma, die ihre Chips irgendwie, diese sehr starken Chips herstellt, Und auch jetzt selber ja schon in so Sachen wie der Apple Vision Pro extra Chips eingebaut hat, die für so Sachen wie, was war das, Bewegungserkennung oder so, oder nee, für die Hand Recognition gab es, glaube ich, einen extra Chip, zuständig sind. Also es ist schon vorstellbar, dass die das hinbekommen, da extra einen Chip einzubauen, der für sowas da ist.
Ich glaube auch, wenn ein Handy Language Models laufen lassen kann, dann das iPhone, gerade die nächste Generation. Aber wenn du wirklich Siri konstant alles mitlesen und kontrollieren lassen willst und das lokal auf dem Handy machen willst, das zieht ja ultra Akku.
Ja, aber du musst es also, ja dauerhaft machen. Also es reicht ja, wenn du das jetzt so wie heute einfach bei Hey Siri Befehlen machst.
Ja, aber du musst ja schon immer konstant, was der Nutzer macht, dann mittracken und in den Kontext schreiben, damit Siri weiß, worauf du dich beziehst.
Ja, gut.
Mal gucken, also bin gespannt, wie Apple das löst. Ja. Das Problem hat ja jetzt auch Microsoft, dass sie mit Copilot ein System haben, was sie eigentlich nicht bei sich auf dem Server laufen lassen wollen, weil es zu teuer ist. Und jetzt kommen diese ganzen AI-Laptops mit NPUs und Microsoft denkt drüber nach, welche Teile von Copilot sie auf das Endgerät auslagern können. Also da arbeiten die Firmen alle dran, irgendwie ein bisschen Rechenleistung, Privacy und Funktionalität zu balancieren.
Ja, Google mit dem Assistant oder Bard, je nachdem, wie es dann heißen wird. Da gibt es ja auch jetzt mittlerweile schon Previews von.
Ja, Gemini läuft ja auch, kleine Varianten am Handy. Ja. Okay, und dann das letzte neue Modell, kein Language Model, sondern Musik. Udio kam gestern oder vorgestern. Mhm. Also, heute ist Donnerstag. Ja, sag mal, ist das besser als Suno V3?
Ja, ich habe die mir eben nochmal kurz angeschaut, einfach so Previews. Ich habe jetzt nicht irgendwie großartig selber Prompts damit gemacht. Und ich muss sagen, also Suno, wo haben wir es hier? Suno ist ein Programm, das setzt ungefähr eigentlich ganz gut um, was man so da reingeschrieben hat mit den Beispielen, die ich gesehen habe. Aber so, es waren halt, das Problem ist, Suno showcased einfach nur so generische Sachen, also so EDM, bla 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 und mach mal hier schön was mit Gitarre und so. Während Udio, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die einfach das bessere Modell haben und sich trauen, sowas zu showcasen, auch so ganz konkrete Angaben umsetzen können, wie beispielsweise Motown. Also da gab es ein Beispiel, das kann man auf Twitter, auf der Webseite von denen oder auf Twitter sehen, wo dann irgendwie steht, da wurde dann Liedtext eingegeben. Also ich finde das auf die Schnelle hier. Weiß ich nicht, sowas wie
ja, weil ich habe diese Woche für ein Familienfest einen Song von Suno schreiben lassen, wo ich auch von ChatGPT den Text habe schreiben lassen.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz gut.
Hier habe ich. It was, das ist dieses Introducing Udio, das ist einfach dieses Introducing Video. Muss man auch gucken, wie realistisch das ist. Da steht dann, hat dann irgendjemand einfach einen Liedtext reingeschrieben, it was so over, but now we're so back. Und dann Komma Motown, und Motown ist halt eine Bezeichnung für ein ganz klassisches Genre. So, das kennt man vielleicht unter die Jackson 5, frühe Jackson 5 oder The Jacksons, ist so der Motown-Sound. Und das wurde erstaunlich gut umgesetzt. Da steckt natürlich sehr viel irgendwie Erkennbares drin. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, bei Udio ist ganz schön viel Imagine Dragons in den Trainingsdaten gelandet, weil sehr viel aus so männlichen Pop-Song-Stimmen, da erkennt man dann irgendwie schon den Leadsänger so ein bisschen von Imagine Dragons wieder. Also da muss man schauen, wie variabel das Ding ist. Aber konkrete Angaben scheint das Gerät wirklich sehr gut zu übernehmen. Und bei beiden ist es natürlich so, dass die musikalischen Aspekte wie so Sachen wie Taktbezogenheit, also dass man so gewisse Phrasen hat, wie Musik heutzutage typischerweise aufgebaut ist, so 4, 8, 16 taktige Phrasen, die sind eigentlich alle flawless. Es ist halt bei Suno ist mir noch aufgefallen, dass die Stimme klingt ein bisschen sehr synthetisch noch an manchen Stellen. Da ist Udio auch besser, was das angeht, Stimmsynthetisierung. Bei Udio gibt es ein Beispiel, wo die irgendwie so ein bisschen schwierig, ich sag's mal, schwerer umzusetzende Musik versucht haben zu erstellen, so einen richtigen Jazz Big Band Standard. Und da merkt man dann, wenn man hinhört, schon so ein bisschen, dass die Harmoniefolgen im Hintergrund sehr random sind. Aber ganz grundlegend, wenn man da jetzt nicht genau hinhört, klingt Udio schon wirklich überzeugend. Es ist natürlich weiterhin so ein bisschen bei beiden ein bisschen low quality, also es ist, ne, weil das halt eben synthetisiert worden ist, sind da irgendwie so, weiß nicht, wie sie es schreiben, so klingt so ein bisschen wie Bitfehler oder Low Bitrate Musik, aber
ja, das könnte auch Twitter Compression sein, oder?
Kann natürlich sein, ja, aber auf der Webseite war es glaube ich genauso, also vor allem bei Zuno auf der Webseite.
Okay.
Aber es kann man auf jeden Fall mitarbeiten, also da könnt ihr wirklich mal mit ausprobieren, dass vor allem Udio sei jetzt wirklich vielversprechend.
Ja, also Udio habe ich mich noch nicht angemeldet, aber Zuno habe ich jetzt verwendet für Familienfeiern. Ist schon lustig.
Ist schon lustig, ja.
Aber was mir bei Zuno aufgefallen ist, wenn du deutsche Texte verwendest, neigt es dazu, Richtung Schlager abzudriften. Also so Rock-Songs toll. Werden dann eher so Soft-Rock/Schlager.
Ja, ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein Genre, was man mal machen kann.
Ja, also da hat die Sprache auch einen Einfluss. Ich frage mich, ob Udio auch so gut ist darin, in anderen Sprachen Musik zu machen, also deutsche Texte, spanische Texte und sowas.
Ich würde es leider ausprobieren, aber die sagen leider, we're sorry, we're at capacity right now. So viele Leute
wollen
das. Ist ja auch ganz neu, das Modell, ne? Von wem ist das eigentlich? Das kam so irgendwie so aus dem Nichts, ne?
Also Udio ist eine neue Firma, gegründet von ehemaligen Google DeepMind-Mitarbeitern.
Ah, ja.
Also die Faustregel, AI-Startups sind in der Regel gegründet von ehemaligen Google DeepMind-Mitarbeitern.
Ja, aber die haben was Gutes da gezaubert, du. Es ist natürlich,
ja.
Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, also diese Motown-Sounds und dann diese Imagine Dragons irgendwie Anspielungen, ich weiß nicht so ganz, ob die nicht einfach das sehr überspezifisch trainiert haben auf so gewissen Genres und man da eben sehr viel Jackson 5, früher Stevie Wonder raushört bei Motown und sehr viel Imagine Dragons bei Popsongs. Das wäre natürlich so ein bisschen jetzt noch Recherche notwendig, aber das können die Zuschauerinnen und Zuschauer selber zu Hause gucken.
Ja, dann kommt auch wieder die Copyright-Debatte.
Ja.
Da gab es auch diese oder letzte Woche ein bisschen Probleme zwischen OpenAI und Google, weil, also es ist sehr offensichtlich, dass OpenAI YouTube-Videos verwendet hat fürs Training, also zum Beispiel von Whisper einfach YouTube-Videos transcribed und dann die Texte aus YouTube-Videos verwendet für GPT-4 und so weiter. Und laut YouTube-Richtlinie ist das nicht erlaubt.
Mhm.
Und warum Google hat lange Zeit nichts dazu gesagt, weil, gut, wenn die Diskussion öffentlich wird, dann muss auch Google sich rechtfertigen, welche Trainingsdaten sie verwenden.
Aha,
aber
ja.
Man merkt, so alle Firmen machen das, aber gleichzeitig will keiner das anderes bei ihnen machen und auch keiner weiß so richtig, ist das legal oder ist es nicht, aber wenn keiner weiß, worauf ich trainiert habe, kann mich ja auch keiner verklagen.
Ich verstehe nicht, warum Google nicht einfach in die Terms of Service von YouTube reinschreibt, wir dürfen die Sache für Trainingsdaten verwenden, aber alle anderen nicht, ist doch deren Plattform.
Das steht da.
Ja, aber warum ist es dann so ein großes Bohai? Warum sagen nicht einfach, ey, OpenAI, mach mal keinen Quatsch, das ist unsere Trainingsdaten, wir dürfen die nur verwenden?
Ja, weil du nachweisen musst, dass OpenAI dann die Trainingsdaten verwendet hat. Und wie machst du das?
Ja, verstehe. Ich verstehe.
Also, keine Ahnung, das wird rechtlich noch richtig spannend, wie das mit Training endet. Da hat ja auch jedes Land andere Regeln.
Wird aber dann sowieso von den Jura-Chatbots irgendwann geklärt in ein paar Jahren, also ist kein Problem. Und die sind dann alle von Google und OpenAI trainiert.
Ja, wer weiß. So, wo machen wir weiter? Also, wir haben Neuigkeiten zur Hardware. Wo fangen wir an, bei welcher Firma?
Bei der Firma Grok. Hat die was Neues rausgebracht?
Grok, du meinst die Hardware-Firma mit den schnellen Chips?
Ja.
Also die haben keine neuen Chips, aber es gab eine Ankündigung, dass die jetzt einen Exklusivdeal haben. Die verkaufen ihre Chips nicht mehr. Nach dem Motto, wir können die auch einfach selber benutzen für unsere API. Oh. Und vor allen Dingen haben die einen Exklusivdeal mit einer saudi-arabischen Firma, einem der wertvollsten Konzerne der Welt. Und ja, die kriegen jetzt Groks Hardware und auch zukünftige Hardware. Mal Mittlerer gucken, Osten. Was die damit machen.
Ich wollte sagen, so Mittlerer Osten, so arabische Halbinsel, da sind ja auch echt eigentlich wirtschaftsstarke, reiche Länder und da hört man aber ja gar nichts von, was so KI entwickelt.
Oh doch, doch. Also die Vereinigten Arabischen Emirate investieren richtig hart in AI.
aber haben noch nichts irgendwie so geliefert. Also bei China hat man dieses Alibaba-Modell, Gwen, irgendwie mal so
Ja,
gehört
die
und so,
trainieren
aber.
nicht so viel selber, aber sobald die US-Regierung es zulässt, investieren die in OpenAI, Anthropic, in diese ganzen KI-Startups, kommen die ganzen arabischen Staaten mit ihrem Geld und wollen investieren. Auch in die ganzen Hardware-Startups.
Ja, okay. Ich meine, das ist ja aber
Also
was
das wird
Schwarz auf
häufig von
Silber.
der US-Regierung blockiert, aber wenn sie dürfen, dann holen die dicken Geldbeutel raus.
Okay. Ich meine, das ist ja so gang und gäbe, ne? Also so Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen und so, das hört man ja häufiger von diesen reichen Ölländern, aber dass die selber mal Forschungslabore haben, die dann entwickeln, das gibt es ja jetzt nicht groß, ne?
Ich weiß nicht, wie viel Rechenleistung die wirklich vor Ort haben. Ich nehme an, die werden auch da investieren. Aber das Land ist ja auch nur so mäßig geeignet für Datencenter. Es ist sehr, sehr heiß und wenig Wasser zum Kühlen.
Kannst direkt am Meer bauen.
Das stimmt, ja. Aber
Ja.
selbst dann ist ja noch recht warm.
Ja, das stimmt.
Okay.
Ja, nee, was gibt's noch für Hardware? TinyGrad AMD OS.
Ja.
Was ist das?
TinyGrad ist eine kleine Firma von, wie heißt der, George Hotz oder so. Auf jeden Fall machen die Open Source Libraries für KI und die entwickeln auch, die arbeiten an so einer kleinen Box für zu Hause, auf denen du große Language Models laufen lassen kannst für ein paar tausend Euro.
Ja.
Und lange hatten die geplant, das mit AMD Hardware zu machen, weil AMD einfach ein bisschen offener mit ihrer Software ist und sie da mehr optimieren können und AMD auch günstiger ist. Aber AMD Software ist halt, ja, es gibt einen Grund, warum Nvidia Marktführer ist.
Warum das?
Und AMD Software, so, da stürzen halt mal Treiber ab oder laufen nicht so stabil oder sonst was.
Ah.
Und da war George Hotz und TinyGrad waren sehr frustriert mit AMD, haben gesagt, scheiß drauf, wir switchen jetzt zu Nvidia. Wenn AMD nicht ihre ganze Software Open Source macht, Treiber, Firmware, alles. Und das hat wohl gewirkt, weil AMD hat jetzt neben den normalen Grafiktreibern auch Firmware von Grafikkarten und Kernel und alles Open Source gemacht. Also, wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt irgendjemand sehr motiviertes oder ein Team und repariert mal die ganze AMD-Software und vielleicht funktionieren AMD-Grafikkarten dann mal anständig für Training.
Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, aber
Also
witzig,
wäre
dass
cool,
das
wenn
so.
ich mit meiner AMD-Grafikkarte hier mal anständig Language Models laufen lassen könnte.
Du hast sogar eine AMD-Grafikkarte.
Ja, 6700 XT.
Sagen wir mal, ah ja, okay, krass.
Die ist aktuell nicht so geeignet für Language Models. Das ist ein bisschen schade.
Soll ich dir meine 70, 3070 leihen? Dann kannst du da mal ein bisschen deine Language Models laufen lassen.
Ja.
Ja, nee, okay. Das ist also interessant. Open Source ist immer besser. Gute Erpressung.
Ja. Wobei, hast du das mitbekommen? Das ist ein bisschen vom Thema weg, aber letztens gab es einen ganz großen Open Source Skandal, weil bei einem SSH-Client oder irgend sowas, bei so einer ganz grundlegenden Open Source Piece of Software, was überall verwendet wird für Kommunikation mit Rechnern, für Fernzugriff, das Open Source verwaltet wird. Und da hat sich jemand über Jahre in das Open Source Projekt eingearbeitet, mitgeholfen. Und als dann die Person, die das bis dahin verwaltet hat, aufgehört hat, hat er das übernommen
Ja.
und hat dann einfach streng heimlich in einen Pull-Request ein Backdoor eingebaut für sich selbst. Und
Ja.
das wurde dann langsam ausgerollt. Und irgendwo hat ein Entwickler getestet, warum denn auf einmal die Verbindung 300 Millisekunden langsamer aufbaut. Und hat sich dadurch dieses Software-Stack gewühlt und geguckt, wo ist denn das Delay?
Ja.
Und hat da einen Backdoor gefunden.
Das ist natürlich
Und dann ist das
absolut mies.
aufgeflogen.
Nur weil das Ding jetzt langsamer war und der Softwareentwickler
Ja.
war frustriert, dass das nicht mehr optimiert ist
Ja.
oder was.
Ja.
Ja, einerseits natürlich sehr, sehr tragisch, also dass das geht, aber andererseits muss man sagen, natürlich geht das, weil das ist das ganze Konzept von Open Source und natürlich ist auch das Konzept von Open Source, dass jeder das dann sozusagen einsehen kann, was da passiert ist. Das ist natürlich immer die Gefahr
Genau.
von großen Repositories, dass sowas untergeht. Aber an sich ist es ja irgendwie die beste Lösung. Also man kriegt es ja nicht transparenter hin als das. Es müssen halt einfach nur Leute diese Pull-Requests irgendwie anschauen.
Ja, also sollte die Leute, die drüber schauen, sollten das anständig machen, nicht einfach durchwinken. Okay, zurück. Machen wir das Thema jetzt, damit es nicht wieder am Ende ist, nicht so deprimierend. Israel verwendet extrem viel KI für Zielauswahl. Also es gab ja vor ein paar Wochen schon einen Bericht darüber, wie die KI verwenden, um strategische Ziele auszuwählen für Bombenangriffe. Mhm. Aber jetzt kam raus, die verwenden auch ein System namens Lavender, um menschliche Ziele auszuwählen mit minimaler Überblick von Menschen. Das heißt, da wählt die Maschine aus, wer getötet wird.
Ja.
Und das System wählt auch gezielt Standorte aus, also Familienhäuser, weil es sicher ist, dass man die dort antrifft. Also und da werden Leute, dann einfach KI-gesteuert ganze Familien ausgelöscht, weil die KI sagt, hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit höher, dass wir die Person töten.
Achso, man gibt dann gezielt Personendaten ein von die und die Personen, die wollen
wir. Und dann die KI wählt auch aus, welche Personen getötet werden und sagt dann, ja, wir schießen auf deren Einfamilienhaus, weil da sind die am wahrscheinlichsten.
Aha, und aus welcher Grundlage werden denn die Personen ausgewählt? Also das wird dann nicht random irgendwer dann rausgehauen, oder?
Das ist Israel. Ich glaube nicht, dass es die groß interessiert, wen die da treffen.
Ja.
Also schon, das ist die sehr dunkle Seite von KI. So, das ist eigentlich das, was man nicht will. So sehr dystopisch.
Volle automatisierte Kriegs-Pipelines, ja, wo kein Mensch mehr reingucken kann und das verifizieren kann.
Ja, und selbst wenn, also das sitzen dann Leute, die das einfach nicht hinterfragen.
Mhm. Ja.
Ja.
Das ist quasi ein Geschmack auf das, was Krieg und Militär wahrscheinlich in naher Zukunft immer mehr sein wird. Automatisierte Drohnen, die KI-gesteuert, ja, Ziele auswählen. Und so
also man merkt auch, dass die USA gerade den Ukraine-Konflikt und gerade Israel echt nutzen als Testing Ground für neue Waffen.
Mhm.
Also für neue Systeme, für neue Strategien, für neue Waffensysteme. Also schon nicht schön.
Muss man sagen, imagine, später gibt es Krieg nur noch zwischen Robotern. Das wäre halt dann so ein bisschen wie dieses Roboter-Battle in dieser Arena. Da kannst du dann abends eingucken und siehst, wie sich die Roboter kaputt schrotten. Das wäre natürlich wieder die bessere Variante. Wenn automatisierte Drohne 1, automatisierte Drohne 2 vernichtet, so, das ist dann okay.
Aber aktuell sieht es so aus, als hätte nur eine der beiden Seiten Drohnen.
Ja, das ist richtig.
Ist nicht so fair.
Naja, macht man nichts. Aber gut, dass wir das Thema jetzt abgearbeitet haben, weil das als Schlusswort.
Genau. Machen wir jetzt schön weiter mit was Positivem. Zum Beispiel Microsofts Plan für Investments in Datencenter.
Kann mir kein schönes Thema vorstellen hier.
Wir wissen ja, dass Microsoft und OpenAI Bock haben auf mehr Chips, mehr Rechenleistung, mehr Power.
Mhm.
Und Microsoft hat einen 5-Stage-Plan, um Datencenter auszubauen. Mit der finalen Stage soll in 4 Jahren für 150 Milliarden ein Riesendatencenter gebaut werden mit Millionen von Grafikkarten für wahrscheinlich GPT-7 oder so.
150 Milliarden, das ist ja so
für
viel.
Für ein Datencenter.
Das ist ja so viel, wie manche KIs an Parameter haben.
Ja.
Und dann weißt du, dann ist es ernst, wenn die Investitionssumme sich auf die Parameterzahl annähert.
Ja, im Zusammenhang damit kam vorher schon das Problem, ja, wir haben nicht genug Strom in den verschiedenen Bundesstaaten der USA. Deswegen müssen wir aktuell die Datencenter noch verteilen. Aber für diese zukünftigen Datencenter kommt ja dann Sam Altmans Helios und baut Fusionsreaktoren extra für die Datencenter.
Das ist ein Datencenter, wo ein Fusionsreaktor das Ding betreibt. Das ist schon sehr wild. Ja.
Ja, aber was über 1 Million von neuen Nvidia-Grafikkarten, die dann irgendwie das eine 1 Trillion-Parameter-Modell trainieren.
Dabei haben wir doch eigentlich irgendwann mal gesagt, es geht gar nicht mehr so darum, die Dinger so groß zu machen, sondern du musst sie nur optimieren. Aber naja.
Ich glaube auch, dass wenn, also Microsoft sagt selbst, dass sie für jede Investmentstufe erst abwarten, was OpenAI mit der aktuellen liefert. Also sobald OpenAI es nicht mehr schafft, da einen Sprung vorzuzeigen mit mehr Hardware, sagen die wahrscheinlich Stopp. Aber stell dir vor, die investieren wirklich so ein paar hundert Milliarden und dann kommt das Modell raus und ist halt so, ja, ein bisschen besser.
Ja, aber ganz ehrlich, so darauf kann es ja wirklich hinauslaufen, weil es ist ja nicht so, als ob die es ein Selbstläufer ist, dass diese großen Modelle dann einfach fluppen und laufen. Und es ist ja dann auch zusätzlich immer teurer, solche Modelle laufen zu lassen. Und dann ist die Frage, für was willst du das denn anbieten? Sicherlich nicht
Ja,
für einen
also.
50 € pro Monat Subscription von GPT Plus, wo die Leute dann da ihre, weiß was ich,
Ja.
Briefe schreiben lassen.
Die Erwartungen werden ja auch immer größer. So, wenn du ein KI-Modell hast, was ein ganzes Datencenter beansprucht, dann erwartest du auch, dass das jetzt Altern oder Krebs löst oder neue Energiequellen entwickelt oder
Ja,
sowas.
da muss schon die AGI her. Was
Ja,
sagen denn
da muss was kommen.
die anderen Firmen zu diesem Investment? Also es gibt doch sicherlich andere Firmen, die dann noch investiert
Ja,
haben. Die lassen das nicht auf
Amazon
sich sitzen.
sagt, wir investieren in den nächsten Jahren 100 Milliarden in neue Datencenter, aber
Zum
nicht so
wenig.
konzentriert, sondern verteilt. Die Amazon hat den Plan, dass sie mehr Datencenter bauen, verteilter,
Ja.
damit die Datencenter näher am Kunden sind. Wahrscheinlich damit sowas wie Alexa dann weniger Delay hat.
Okay. Smart.
Das kann ja dann auch nicht mehr lokal laufen.
Ja.
Das ist auch sinnvoll.
Und
Und Meta hat gestern, glaube ich, neue Chips angekündigt. Meta ist ja eine der Firmen, die eigene Hardware entwickelt.
die das
Trainiert
Meta,
auf.
das Facebook Meta mit Llama 3.
Genau.
Ach, ich wusste gar nicht, dass
Die
es
haben die
eigentlich
zweite Generation von ihren Custom Chips entwickelt auf 5-Nanometer-Verfahren von TSMC. Mit doppelt so viel Speicher, mehr Bandbreite, mehr Rechenleistung, mehr Hertz, alles besser.
mehr
Und
Herz,
optimiert für,
mehr
ja.
Gefühl, mehr höhere Frequenz.
Ja.
Was sagt denn der gute Sam Altman dazu? Investiert er auch gerade fleißig oder?
Also Sam Altman privat investiert, glaube ich, immer in irgendwelche Startups.
Ja.
Aber bisher hat Sam Altman ja den Investment Fund von OpenAI verwaltet. Also OpenAI investiert ja auch als
Firma.
Non-Profit in andere Firmen und Startups, zum Beispiel in Helion oder sowas. Und da hat er jetzt die Kontrolle entzogen bekommen,
Bekommen, wie
weil
ist das
ich glaube, also das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, einer der Gründe, warum er damals kurz gefeuert wurde, war, dass er recht eigensinnig das Geld verwaltet hat und da investiert hat in ja zum Teil sogar Firmen, die ihm auch gehören.
denn? Ah, okay, ja, so insidermäßig.
Ja.
I
Ich glaube,
see.
da passiert sowieso eine Menge Insider-Trading und so.
Ja, geht das schon.
Also diese ganze AI-Startup-Bubble, so, das sind dieselben Leute, die von Firma zu Firma gehen und sich gegenseitig aufkaufen und sowas. Also.
Und dann die ehemaligen Mitarbeiter das Startup XY gründen und dann da aufgekauft
Ja.
werden wieder.
Der aktuelle Ablauf ist, Informatik-Leute gehen zu Google DeepMind, sind da ein, zwei Jahre, entwickeln irgendwas mit, was dann nicht öffentlich gemacht wird, weil Google braucht zu lange. Dann verlassen die DeepMind, gründen ein Startup, kriegen ganz viele Investoren, weil sie sind ja von Google DeepMind und gründen ein AI-Startup. Mit dem ganzen Geld trainieren sie dann irgendein krasses Modell, Udio oder Pi oder was auch immer. Das Modell kommt dann gut an, wird kurz kostenlos angeboten oder so. Dann haben die kein Geld mehr. Und dann wird das Startup für viel zu viel verkauft an
Google
irgendwen.
Deep meint. Und so schließt sich der Kreis. Ja.
Ja.
Gut.
Okay.
Was haben wir
Was haben
denn
wir
noch?
noch
Ich
für
sehe hier auf der
Neuigkeiten?
Liste, sehe ich Gaudi 3. Was hat es denn mit Gaudi 3 vor auf sich? Das ist doch sicherlich kein Schmelzkäse, oder?
Ach genau, wir hatten ja gerade über Metas eigenen Chips geredet. Gaudi 3 ist die neue KI-Karte von Intel.
Was? Wie sind die auf den
Ja.
Namen gekommen? Ich dachte, das ist irgendein Schweizer Unternehmen, was weiß ich.
Nein,
Kann einen Chatbot
Intel
raushauen.
nennt seine KI-Chips Gaudi. So. Aber diese neue Generation ist richtig gut, also die ist energieeffizienter und leistungsstärker als H100s.
Ja, ach so.
Also fast vergleichbar mit Nvidias Blackwell-Karten. Also nicht ganz so krass, aber nah dran. Und, glaube ich, schon früher verfügbar als die Blackwell-Karten. Also, wenn du deine Software darauf ausgelegt hast und mit Intel zusammenarbeitest, ich glaube, da kriegst du richtig gute Hardware.
Okay, ist ja krass. Du
musst halt nur dann die richtige Software dafür haben und das alles dafür optimieren.
Ja. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie viele Firmen Hardware anbieten. Ich hätte gedacht, es gibt immer so einen richtigen Rohstoffmangel, was das Hardware-Bauen angeht. Aber du hast halt so ein Nvidia, du hast irgendwie AMD, die da ein bisschen rumgurken. Dann hast du Meta mit den eigenen Chips, Intel, Grok als Firma. Apple baut ja sicherlich auch irgendwann eigene Chips. Also irgendwie alle sind sie auf Chips aus. Das ist so ganz interessant. Ja,
so die meisten haben den Nachteil, dass sie bei TSMC um Produktionskapazität kämpfen müssen. Hm. Also Meta und Nvidia und AMD und so weiter. Aber Intel hat halt den Vorteil, so, die haben eigene Fabriken. Die können einfach ihre Chips selbst produzieren.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass die ein paar andere Kunden haben. Also vielleicht produziert bald Meta ihre neuen Chips auch bei Intel. Für in 1-2 Jahren oder so. Weil Intel versucht ja jetzt ein bisschen auch Anbieter zu werden für andere. Oder das beste Beispiel ist Google. Google hat ja ihre Tensor Processing Units. Bisher gab's V5. Darauf wurde Gemini 1.5 trainiert.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob TPUs auch von TSMC produziert werden oder von Intel oder von sonst wem. Ich meine, früher zumindest von TSMC. Vielleicht haben die zu Intel gewechselt. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall gab es da letztens einen Leak, die Pläne für TPU V6, für die nächste Generation von Googles Chips, wurden wohl von einem chinesischen Mitarbeiter nach China geschmuggelt.
Was halt so passiert.
Standard. Und zwar richtig blöd. Er hat die Daten alle auf den Google Drive geladen. Also doppelironisch. Ja. Und nachdem die Daten alle hochgeladen waren, hat der gesagt, jo, ich reise jetzt schnell nach China, hat dann einen seiner chinesischen Kumpels bei Google gefragt, kannst du bitte jeden Tag mich eintragen und so tun, als würde ich noch auf die Arbeit gehen bei Google. Und währenddessen war er wieder in China und hat angefangen, eine Firma zu gründen und vom Staat investiert zu werden.
Aber das ist doch so dumm. Warum auf Google Drive hochladen? Wenn, da kannst du auch einen Link schicken, da musst du ja selber nicht nach China fliegen, weißt du, so, das verstehe ich halt.
Ja, aber er ist dann nach China geflogen, um da eine Firma zu gründen.
Ach so, ja, okay. Er ist schon sehr, sehr lost, muss man sagen. Aber diese ganze Hardware-Situation ist halt interessant, weil wir gehen jetzt, also wir diskutieren ja immer Hardware von sozusagen gleichbleibender Software-Performance und dass sozusagen die Modelle, die trainiert werden, brauchen halt einfach zu dem aktuellen Stand mehr Hardware, aber was da ja gar nicht reinspielt, ist eventuelle Softwareoptimierungen, wie wir hatten ja beispielsweise mal über Qubits und so geredet, also über dieses, was war das? Qubits war das Modell mit Quantum Computing?
Meinst du Bitnet?
Nee, ich meine dieses Microsoft Qubit-System.
Ach so, aber das ist ein neuer Quantencomputer.
Ach, das neue Quanten. Wie heißt denn nochmal dieses Modell, was irgendwie nur ein Parameter oder nur ein
Bitnet.
Bitnet hieß es, ja. Solche Bitnet-Sachen, die spielen dann ja auch gar nicht irgendwie mit rein, ne? Dass eventuell mit der Hardware, die verfügbar ist, plötzlich ein riesen Optimierungssprung gemacht wird, weil die Software-Seite sich verändert.
Ja. Also, beim Training bringt es nicht so viel, aber beim Training gibt es ja andere Optimierungen. Aber ich glaube, gerade Interferenz ist so wichtig, dass man da weiter optimiert, weil immer mehr Menschen nutzen so Language Models und die Nutzung wird ja auch so krass steigen, wenn Agents kommen.
Mhm.
Wenn du den ganzen Tag damit redest und im Hintergrund werden noch ganz viele Tokens generiert für internes Reasoning und so. So, der Bedarf wird ja explodieren. Also da macht es schon Sinn, dass Amazon und Microsoft investieren in mehr Server. Die Nachfrage wird ja riesig. Selbst wenn du die Trainings nur langsam in der Größe steigerst, kostet ja so viel.
Ja.
Allein so ein GPT-4 ist ja crazy.
Okay. Aber
ja, Microsoft Quantencomputer ist auch neu. Die haben ein neues System entwickelt, was die Fehlerrate von ihren Qubits reduziert. Das ist ja so ein bisschen das Problem mit aktuellen Quantencomputern, dass manchmal die Qubits ihren Quantenzustand verlieren und Fehler generieren und dann ist die Berechnung nicht brauchbar. Deswegen wird in der Praxis werden sehr, sehr viele Qubits zusammenverwendet, um praktisch so eine Art Average zu nehmen, um Fehler auszugleichen.
Ja.
Und Microsoft hat einen Weg gefunden, den Bedarf an echten Qubits zu reduzieren, um praktisch ein perfektes Qubit zu simulieren. Und dadurch kann man mit aktuellen Quantencomputern dann deutlich mehr machen.
Ja, bei Quantencomputern frage ich mich immer, wird auf mittlere Sicht gesehen oder kurzfristig gesehen, werden Quantencomputer irgendwann mal auch für so KI-Modelle eingesetzt werden?
Das frage ich mich auch, ob irgendjemand einen cleveren Algorithmus findet, womit man LLMs trainieren kann auf Quantencomputern. Also von meinem limitierten Verständnis von Quantenalgorithmen, ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt, aber ich bin jetzt auch kein Experte. Aber ich sehe aktuell keinen Weg, wie man da hinkommt, aber vielleicht irgendjemand sehr, sehr cleveres findet einen Weg, im Zweifel AGI. Und ich glaube, wenn du es schaffst, da irgendwas mit Quantencomputern zu machen, vielleicht kriegst du da nochmal einen großen Performance-Sprung raus. Das wäre spannend.
Ich frage mich halt, ob sich das nicht anbieten würde, weil, ich meine, der Vorteil bei so Quantencomputern ist ja, dass diese einzelnen Bits, diese Qubits eben nicht nur an und aus, nicht nur 0, 1, also zwei Werte ausgeben können, sondern sozusagen eine Spanne an, sozusagen, ja, wie, sagen wir mal, Kommazahlen zwischen 0 und 1. Und das ist ja, also so, weißt du, was ich meine, ne? So einen Gradienten an irgendwie auslesbaren Werten. Und das ist doch genau das, was auch ein Parameter in einem Language-Modell braucht, sozusagen, ne? Irgendwie eine Gewichtung, irgendwie einen Wert. Und da ich habe mich immer gefragt, ist das nicht die perfekte Architektur, um einfach ein Language-Modell zu schreiben, wo ein Bit gleich ein Parameter ist?
Das Problem ist, dass Qubits keinen Komma-Wert haben, sondern sie haben eine Wahrscheinlichkeit für 0 oder 1, die ein Komma-Wert ist. Das heißt, ein Qubit kann mit Wahrscheinlichkeit 0,231 0 sein oder 1 sein.
Ja, okay. Ja, gut, das ist ja nochmal was anderes.
Ja, also vielleicht kann man über Bitnet und sowas, aber keine Ahnung. Also das muss sich jemand Cleveres überlegen. Und also, vor allen Dingen braucht man dann ja auch anständige Quantencomputer, die ordentlich funktionieren und groß genug sind. Ja. Aber vielleicht in der Zukunft. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten.
Lesen Sie weiteres in Folge 70 von Words of the Future.
Okay. Was haben wir noch für Meldungen? Wir haben ein paar Kleinigkeiten. ChatGPT soll jetzt ohne Anmeldung verfügbar sein. Ich glaube, das war eine Hürde für ein paar Leute. Auch wenn ich beim Testen mich immer noch anmelden musste. Vielleicht ist das so ein Europa-Ding, ja, dass man sich immer anmelden muss. Dann gibt es von Apple Neuigkeiten. Die haben ja vor kurzem ihr Autoprojekt eingestampft. Es gibt keinen Apple Car mehr.
Ganz kurz, vielleicht dazu, haben wir da schon geredet, dafür hat Xiaomi einfach ein Auto gebaut jetzt, habe ich gesehen. Einfach die andere Handyfirma hat jetzt einfach ein Auto gebaut und die Tests sahen ja sogar echt lustig aus. Also echt, vielversprechend echt gut, als ob das ein vernünftiges Auto sein würde.
Nur, das soll auch recht günstig sein, oder?
Ja, ja, so ist China-typisch halt. Ne?
Ja, aber ich habe gesehen, die haben das Design, also die Form von dem Auto einfach 1:1 von, ich glaube, einem Audi oder so geklaut.
Das kann sein, weiß ich nicht.
Also, so das Äußere vom Auto, die Form ist einfach kopiert.
Funny. So, Apple hat jetzt was gemacht, jetzt haben sie bauen sie kein Auto mehr, sondern was machen sie?
Also, sie haben einen Teil von den Leuten umverlagert auf ihr KI-Forschungsteam, weil sie da jetzt aufs Gas treten. Aber sie überlegen auch, ob sie anfangen, Roboter zu entwickeln, weil jeder, der gerade was auf sich hält, entwickelt humanoide Roboter. Und Apple denkt sich, wenn wir jetzt kein Geld mehr auf Autos werfen, vielleicht Roboter.
Vielleicht Roboter, ja. Also, ja.
Sollen
wir die vierte Folge starten, wo wir uns fragen, ob humanoide Roboter wirklich die richtige Formfaktor für Roboter sind?
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie Apple das angeht, ob die wirklich sagen, ja, wir entwickeln jetzt einfach einen humanoiden Roboter, so groß wie ein Mensch, der im Haushalt mithilft, aber das klingt irgendwie nicht sehr Apple.
Das ist, ich wollte gerade sagen, Apple ist ja die Firma, die macht halt nicht Business to Business so wirklich, sondern die macht halt Consumer so. Und dann muss sie halt, wenn die einen Roboter anbieten, wird es halt safe auch so ein Ding wie so ein HomePod werden, was du dir irgendwie in den Haus stellst. Und das sehe ich halt wirklich gar nicht. Ja,
vielleicht ähnlich wie, von wem war das? War das von Amazon oder so? Ja, dieses Rumfahren, so eine kleine Kugel, die über den Boden rollt und der hinterher rollt. Aber die ist halt auch ziemlich nutzlos.
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen, die Kugel ist ja nicht humanoid dann so. Du müsstest halt irgendwie, entweder du hast so einen fetten Roboter, den
aber ich kann mir auch keinen Apple so fetten Max Roboter Pro vorstellen. So, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, nee, das ist so komisch.
Ich weiß es nicht, also das ist auch safe einfach nur, um Investoren anzulocken, so eine Nachricht. So, in Wirklichkeit lachen die sich ins Fäustchen und bauen einen Alexa oder so. Die bauen ihr Siri weiter.
Ja, oder so einen kleinen Apple HomePod mit Armen.
Ja, humanoid heißt, du hast so ein kleines Minigerät, was dann so durch die Gegend watschelt auf so zwei
Beinen. Ja, dann läuft dir dein Lautsprecher hinterher und kocht für dich.
Ja, das wäre funny. Das würde ich wiederum fühlen, so ein kleines Gerät. Das wird dann zwar immer die Treppe runterfallen und so und nicht hochkommen, weil es zu klein ist, aber
ja.
Keine Ahnung, weiß ich, muss man mal gesagt haben, aber ich kann da nichts zu sagen zu dieser News.
Okay. Reden wir doch über ein paar Forschungspaper. Bisschen technisch in die Details. Mhm. Für alle, die das Three Blue One Brown Video gesehen haben, die verstehen jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber es gab ein paar Paper, die waren so spannend, da wollte ich drüber reden. Das ist einmal Mixture of Depth. Das ist, glaube ich, von Google das Paper.
Depth oder auf Depth?
Depth. Ich kann nicht lispeln, sorry.
Deutsche und das TH. Also die Mixtur der Tiefen sozusagen.
Ja. Also anders als bei Experten, wo Tokens halt umgeleitet werden in Teile des Transformers und nicht in alle Teile, werden hier manche Tokens nur durch ein paar Layer geleitet und dann entscheidet so ein Routing-Algorithmus, der auch trainiert wird, ist das Token jetzt noch relevant oder nicht? Wenn es nicht mehr relevant ist, wird es einfach rausgeschmissen. Mhm. Dann wird das nicht weiter durchs Modell geleitet.
So ein ein klassischer Optimierungsalgorithmus sozusagen.
Ja, der war das Modell effizienter macht, indem er sagt, ja, so, du hast jetzt drei Layer Tiefe, wo du Auswirkungen hattest auf die anderen Tokens, das reicht. Es gibt ja so ein paar Wörter im Text, die sind nicht so relevant. Also
Füllwörter.
Füllwörter oder je nachdem, also das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber stell dir vor, ein Transformer-Layer beschäftigt sich mit Berufen und Verhältnissen von Berufen. Und dann steht da Hausmeister Müller und in den ersten zwei Layern wird das Token von Müller so verändert, dass das Modell intern weiß, Müller ist ein Hausmeister.
Ja.
So, und ab dem Zeitpunkt ist das Token davor, Hausmeister, nicht mehr relevant und kann weggelassen werden, weil die Information, dass Müller ein Hausmeister ist, ist jetzt schon encoded in dem Müller-Token.
Ja, das heißt, die folgenden Wörter wie Hausmeister Müller ist ein, dieses ist muss nicht wieder durch den Hausmeister-Token und ein muss erst recht nicht durch die Hausmeister-Layer und so. Ja, ist sie. Hat das denn irgendwelche Auswirkungen außer einer sozusagen effizienteren Laufzeit von diesem Gerät oder hat das irgendwie noch Performance-Auswirkungen gehabt, dass es besser wurde in den Outputs, weil jetzt mehr Energie oder mehr Ressourcen verwendet werden können, um sinnvolle Tokens zu generieren?
Also, in erster Linie spart es erstmal Rechenleistung, aber für dieselbe Rechenleistung kriegst du dann logischerweise mehr Performance. Also, wenn du das Modell ein bisschen größer machst, sodass du im Endeffekt dir auf dieselbe Performance bekommst, kriegst du ein besseres Modell. Mhm. Aber wenn du einfach dasselbe Modell nimmst, dieselbe Größe und dann Tokens weglässt, büßt du natürlich minimal ein, aber es ist wirklich kaum spürbar. Mhm. Und du kannst relativ viel sparen. Es gibt ein kleines Problem. Dadurch, dass das so im Netzwerk passiert, kannst du theoretisch recht viel Rechenleistung sparen, aber es ist gar nicht so einfach, das dann in der Praxis umzusetzen, weil diese fehlenden Rechenschritte in der Berechnung, so wie sorgst du dafür, dass die Grafikkarte in der Zeit was anderes Sinnvolles macht und nicht einfach kurz wartet? Also du musst dann halt die Lücken, die dadurch entstehen, effizient füllen. Und das ist noch ein Problem von Grafiktreibern und Software. Und da lässt sich noch viel optimieren, um wirklich aus dem Paper dann das Maximale rauszuholen. Aber das Beste ist, es lässt sich sogar kombinieren. Du kannst ja das machen in Kombination mit Mixture of Experts und anderen Optimierungsverfahren. Also das addiert sich ja alles auf. Okay, was haben wir noch? Ah, wir haben ein neues Modell, was ich eben nicht genannt habe, von Assembly AI. Das ist schon was länger her, das ist fast 2 Wochen her. Das ist ein neues Spracherkennungsmodell, was deutlich besser ist als Whisper. Also Assembly AI hat sowieso ein paar gute Spracherkennungsmodelle.
Ja.
Aber dieses neue Modell ist, also es heißt Universal One und es erkennt hunderte von Sprachen, extrem niedrige Fehlerrate. Es ist sehr, sehr schnell. Also du brauchst 30 Sekunden für einen 30 Minuten Audio-File.
What? Also schon auf jeden Fall mehr als Realtime.
Ja, deutlich schneller. Also, und es kann auch noch Sprecher zuordnen. Also es erkennt die Sprecher.
Das ist krass.
Versteht Akzente. Also, ich kann selbst mit Hintergrundgeräuschen noch klarkommen.
Das ist so ein klassisches also, Modell, was dann in so Google Assistants eingebaut wird und Siris so in der
Art. Ja. Also die trainieren wahrscheinlich ihre eigenen Modelle, aber in so andere Open-Source-Sachen, die Spracherkennung brauchen, für sowas ist es super.
Ist es Open-Source?
Nein.
Ah, okay.
Per API. Die Preise sind okay, aber du zahlst halt ein bisschen extra für die Qualität.
Ja.
Das frag mich immer, es gibt ja auch lokale Modelle, aber die sind meistens noch relativ mies. Also Spracherkennung am eigenen Rechner ist noch okay.
Wundert mich, ehrlich gesagt, weil es gibt ja, also Spracherkennung gibt es ja schon so lange. Ich kann mich erinnern, irgendwie vor 10 Jahren hat mein Vater irgendwie mal so ein ganz stolz mir so ein Software gezeigt, irgendwie Dragon Speaking oder hieß es, wo quasi genau das der gemacht wurde, also das, was du gesprochen hast, wurde in Text umgesetzt. Mittlerweile hat Word ja auch schon so Features und allein diese Sachen, die in der Software schon eingebaut sind, wie Word, bieten ja schon den perfekten Trainingsprozess. Also wenn ich beispielsweise in Word was einspreche, dann sind da offensichtlich noch Fehler drin. Aber wenn ich das dann korrigiere, dann biete ich ja Microsoft die perfekte Trainingsdatenbank, weil ich erst was spreche und es dann nachträglich korrigiere zu dem, was ich eigentlich gesprochen habe. Also da frage ich mich, warum das nicht schon irgendwie übel weit ist, diese Entwicklung, weil das gibt es ja schon seit Jahren, fast schon seit einem Jahrzehnt.
Also ich arbeite ja in dem Feld.
Ja.
Und man kämpft echt für jedes 0,1% Word Error Rate Verbesserung. Es ist wirklich extrem schwer, da die letzten paar Fehler rauszubekommen. Also es klappt 99% der Fälle. Und dann gibt es immer so kleine Randfälle, die nicht funktionieren. Es gibt halt so viele kleine Schwierigkeiten bei Sprachen. Gerade wenn du multilingual trainierst, wird es nochmal härter. So darfst du sowas im Englischen lead, let oder andersrum. Du hast Wörter, die gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Manchmal machen Leute Pausen oder sagen Füllwörter oder fangen ein Wort an und brechen ab. Da gibt's halt so viel, was Menschen beim Sprechen machen, was das erschwert. Du hast Hintergrundgeräusche, du hast starke Akzente. Es gibt halt so viele Sonderfälle. Es ist kein straightforward Problem. Und natürlich kannst du das mit genügend Rechenleistung, großen Netzwerken lösen. Aber Spracherkennung wird ja in der Regel benötigt in Echtzeit.
Ja.
Das heißt, du bist auch noch extrem limitiert in Rechenleistung. Das heißt, häufig sind, also gerade früher waren neuronale Netze gar keine Option. Das heißt, vieles, was wir jetzt zum Beispiel am Lehrstuhl gemacht haben, ist noch ganz klassisch mit mathematischen Modellen, die einfach Features aus der Sprache extracten, mit so Frequenzbändern, die als Histogramme dann erstmal gesammelt werden und dann werden die aufgeteilt in so stochastische Verteilungen, welche Laute könnten das sein, du machst Phonemdatenbanken, was für Laute gibt es, welche Laute gibt es in anderen Sprachen. Also
ja, am Endeffekt ist es dann ja auch einfach Varianz zwischen den verschiedenen Sprecher und Sprecherinnen, ne?
Ja.
Also wenn ich spreche offensichtlich auch Wörter anders aus als du und das muss eine KI erstmal dann hinbekommen.
Ja, ich arbeite gerade, das ist mein Forschungsthema gerade, wie man so Trainingsdaten manipulieren kann, indem man zum Beispiel ein bisschen schneller macht oder ein bisschen langsamer macht, um so künstlich mehr Trainingsdaten zu erzeugen, um mehr Varianz da reinzubringen fürs Training, um sowas auszugleichen.
Ja, musst du mal sagen, wenn du dein Paper veröffentlicht hast.
Ja. Okay. Hab ich noch irgendwas vergessen?
Die Liste sieht mittlerweile, es gibt noch dieses einen Punkt irgendwie, Silicon Valley Startup announces planned trials of Fountain of Youth Treatment targeting
130
lifespan for astronauts.
Genau.
Lebensverlängerung.
Das ist übrigens nicht das einzige Programm oder die einzige Menschenstudie für Lebensverlängerung, die dieses oder nächstes Jahr an den Start geht. Es gibt Project ein paar Blueprint. Programme, zum Beispiel, aber es gibt richtig viele Programme gerade, die an dem Punkt sind, wo an Menschen getestet wird, für Lebensverlängerung. Gut, das Beispiel hier ist ein bisschen besonders, weil es um Astronauten geht. Praktisch nach dem Motto, wenn ihr euch zum nächsten Stern schießen wollen, müsst ihr was länger leben. Okay. Aber ich bin recht optimistisch, dass wir da in den nächsten 1-2 Jahren echt Fortschritt sehen werden. Und ich glaube, aktuell fällt es mir sehr schwer, Leute davon zu überzeugen, dass ewig jung bleiben eine Option ist und bald verfügbar ist. Aber ich glaube, in so 1-2 Jahren, wenn das ein bisschen so in Zeitungen landet, erste Ergebnisse veröffentlicht werden, dass dann Leute, also die breite Öffentlichkeit mitbekommt, dass das auf einmal möglich wird. Ich bin mal gespannt, wie die Öffentlichkeit da reagiert, ob das auch so einen Hype auslösen wird wie KI oder ob Leute da eher sagen, nee, und auch die Fackeln rausholen. Mal gucken.
Das ist ein interessantes Feld. Man sieht das ja immer so ein bisschen medial aufgearbeitet von diesem einen Millionär oder Milliardär, dieser Brian Johnson heißt der, glaube ich, ne? Project Blueprint. Und es ist natürlich in erster Linie eine interessante Idee, sozusagen den Alterungsprozess künstlich anzuhalten oder umzukehren, aber ja, also das Problem ist, unsere aktuelle Gesellschaftsform auf der Welt sind halt gar nicht drauf ausgelegt. Ne? Also das ist halt sowas mit Arbeitsverhältnis und Renteneintritt, das geht ja halt gar nicht mit so einem Konzept zusammen. Und dann ist es halt interessant, was dann daraus kommen wird mit Gesellschaftsumbrüchen Richtung KI. Muss man überhaupt noch arbeiten oder so? Und dann kann man überlegen, bringt es dann irgendwie was, Leute irgendwie ewig leben zu lassen? Abseits jetzt von solchen Sachen wie kolonialisieren wir Mars und müssen da dann halt erstmal ein Jahr hinfliegen oder so oder andere Sterne. Also,
ja. Aber es wäre auch interessant für gerade westliche Länder, wo Geburtenraten eh schon so niedrig sind. Da wäre es ja sinnvoll, wenn Leute länger jung bleiben. Also insgesamt wächst Weltbevölkerung natürlich noch, aber so lokal schrumpfen wir ja schon recht schnell.
Ja, interessantes Thema.
Da können wir auch nochmal irgendwann eine ausführliche Folge zu machen. Ich glaube, generell die Idee, ewig zu leben, löst ja bei vielen Menschen auch überraschend viel Ablehnung aus. Also ich kenne gar nicht so viele Leute, die sagen, ja, ich möchte ewig jung bleiben.
Ja, nee, ich bin froh, wenn das hier alles vorbei ist, die sagen Bullshit. Da ist es sicher, wenn so, wenn so Idioten rumschlagen muss. Ja, es ist halt so ganz komisch, weil das ganz konträr ist zu irgendwie dem mentalen Modell, den man im Kopf hat. Also, ne, es ist alles ist irgendwie darauf ausgelegt, zu altern und gewisse Lebensabschnitte durchzuschreiten, und das wäre natürlich dann krass irgendwie unterbrochen, oder es wird halt krass irgendwie verändert von so einem Konzept von, ja, du kannst halt ewig leben oder annähernd ewig.
Ja, also diese Kombination aus Medizin und KI, es ist ja relativ klar, zumindest wenn man sich damit beschäftigt, dass unsere Generation nicht den klassischen Werdegang haben wird, 50 Jahre arbeiten, Rente gehen und Ende. So. Und das ist auf der einen Seite sehr beängstigend, weil wir wissen nicht, was passiert. Also Klimawandel und sowas kommt natürlich noch hinzu, Kriege. Aber man weiß überhaupt nicht, wie unser Leben ablaufen wird. Das ist ein bisschen beängstigend. Aber es gibt ja auch genügend Gründe, optimistisch zu sein, dass wir vielleicht was richtig Cooles miterleben.
Ja, die Kolonialisierung von Mars, irgendwie die Optimierung von Produktionsformen so weit, dass Menschen gar keine Rolle mehr spielen, und dann sozusagen basierend darauf oder ausgehend davon die Idee, müssen Menschen überhaupt noch arbeiten oder wird man einfach in eine Welt geboren, wo man sozusagen sich vollständig selbst verwirklichen kann, ohne auf Erwerbstätigkeit angewiesen zu sein, um sozusagen sein eigentliches Leben zu bestreiten. Also
vor allen Dingen hoffe ich, dass wir die Kurve bekommen. Ich bin nicht so optimistisch, aber ich hoffe, dass wir es schaffen, irgendwann nachhaltig mit dem Planeten umzugehen.
Ja, also ja, da bin ich auch sehr hin und her gerissen, weil es gibt auch ganz offensichtlich so die Bewegungen, die das jetzt immer weiter und mit mehr Nachdruck richtigerweise pushen, aber Ne, ich meine, man sieht es ja im täglichen politischen Umfeld, im medialen Umfeld, dass es halt, es gibt Leute, die sind halt lost hoch 10, was das angeht.
Ja, also ich bin mir fast sicher, dass Klimawandel so schlimm wird, dass wahrscheinlich der Großteil der Tier- und Pflanzenwelt aussterben wird. Und dann müssen wir gucken, dass mit dem, was übrig bleibt, wir irgendwie klarkommen.
Ich glaube, das ist gar nicht
so. Vielleicht kann man das ja dann.
Mein Eindruck ist immer, das ist gar nicht so das große Problem, so Tier- und Pflanzenarten, klar, aber so was Ernährung angeht, sind wir eigentlich gut aufgestellt, was industrielle Verarbeitung von dies, das angeht, sondern eher dieses Leben, Weltzonen werden annähernd
Flüchtlingsströme,
genau, ja. Und dass dann Riesenflüchtlingsströme halt aus dem hauptsächlich globalen Süden eben sich in die Weltregion aufmachen, wo man immer noch entspannt leben kann, was natürlich hier der globale Norden ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie politische Systeme, die so funktionieren wie heute, damit umgehen wollen, wenn dann halt mal plötzlich 20 Millionen Leute sich auf den Weg machen und sagen, hey, sorry, bei uns geht nicht mehr, können wir bitte zu euch. Und also das wird halt ein Riesenproblem.
Also wir wissen ja beide, wie das endet. Also der Populismus in Europa fängt ja jetzt schon an.
Mich wundert es so krass, dass solche, also ne, unabhängig davon, dass solche Parteien wie die AfD halt gigalost sind, wundert es mich, dass die nicht so weit denken können zu sagen, ja, wir haben zwar was gegen Flüchtlinge und sind rassistisch, aber genau deswegen kümmern wir uns um den Klimawandel, damit eben nicht so eine Situation zustande kommt. Also das ist
ich
halt.
Ich glaube, der Grund ist, dass es denen scheißegal ist, ob die kommen oder nicht. Also ja. Die brauchen die ja, um gewählt zu werden.
Ja, das ist natürlich die nüchterne Erkenntnis davon.
Ja, es ist sehr abartig und Menschen sind gierig und planen nicht anständig für die Zukunft, aber vielleicht übernimmt das ja dann die KI.
Das Schöne
also ich ist, hoffe, dass zumindest langfristig wir es irgendwie schaffen, dass auf dem Planeten es ordentlich weitergeht.
Und bis dahin, bis die KI übernimmt, seid ihr, die Leute, die hier diesen Podcast hören, bestens aufgestellt mit dem Wissen, was wir hier versuchen irgendwie zu vermitteln, um die Übergangszeit produktiv zu gestalten. Denn das dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja alle irgendwie, können ja einen Teil dazu beitragen. Also egal, ob jetzt das im konkreten Sinne mit eigenem Handeln oder politischem Handeln oder Diskussionen mit Freunden, Verwandten, Familie und so weiter. Man kann halt immer was bewirken, das darf man nicht vergessen. So nüchtern auch manchmal die Realität aussehen mag, wir haben es trotzdem teilweise in der Hand.
Ja.
Wer, wenn nicht wir?
So, und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein Paper, was eben rauskam von Google.
Brandaktuell.
Und da bin ich wirklich überrascht, dass sie das veröffentlicht haben und nicht einfach für sich behalten haben. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Es ist ein Efficient Infinite Context Transformer.
Infinite
also,
Context, das ist ja schon bei Transformern immer problematisch, muss man sagen, weil Transformer haben ja so diese also Eigenschaften.
Ja, ich habe noch nicht gelesen, wie sie es gemacht haben, aber...
Ja, den Anfang
also,
und das Ende von Kontexten irgendwie zu priorisieren und dann irgendwann ist aber auch das Kontextfenster voll.
Ich frage mich, ob das Paper ist, was ich verwendet habe für Gemini 1.5. Wahrscheinlich.
Mhm.
Aber dann... Also ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben.
Dazu
also wenn man sich anguckt, wie lange das dauert, ist es wahrscheinlich nicht so super effizient, aber es läuft. Ja. Also Google, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken.
Wir sind gespannt. Wir schauen, was wird.
Ja. Und ich glaube,
fragen,
dann
was sind... wird. Du kennst das Meme nicht.
Wie bitte?
Wenn ich sage, wir schauen, was wird, dann musst du antworten mit, was wird. Machen wir nächste Woche nochmal. Danke.
Ja, das waren die Themen für heute. Und die nächste Folge wird unsere Jubiläumsfolge. Ein Jahr lang Words of the Future.
Jede
Staffel
Woche.
Staffel 1 ist zu Ende.
Mhm.
Ach ja, machen wir heute in einem Jahr oder machen... das machen wir nächste Woche, oder?
Nächste Woche machen wir heute in einer Saison.
Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung, wie immer.
Und bye bye.
Ciao, ciao.